Lieben, ich freue mich so sehr auf meinen heutigen Gast. Das ist mein sehr geschätzter Team-Arbeitskollege Raphael Rauch, Bundeshaus-Korrespondenz, Sonntagsblick-Spezialist für Katholizismus und ein grosser Kenner vom Fürstentum Liechtenstein von der Fürstenfamilie. Mit all diesen Zusammenhängen, und wir gehen da so sehr in die Tiefe, auch was all die Skandale anbelangt, wo wir bis jetzt noch nicht davon geredet oder gehört haben. Raphael, danke vielmals, herzlich willkommen. Vorab gehen wir kurz in die Aktualität. König Harald gestorben, König Hakon hat übernommen. Mette Marit ist krank, ist bei der Vereidigung nicht dabei gewesen. Wir haben Baustelle Marius, wir haben Baustelle Sechstermann, Vere Turek, und wir haben natürlich eben auch grosse Sorgen um die Königin. Wer von diesen Royals findest du am spannendsten? Wer hat das Gefühl, könnte noch eine grosse Gefahr werden?
Als Bundeshausredaktor bin ich natürlich so ein Politikfreak. Natürlich finde ich den Hakon am spannendsten. Er ist das neue Staatsoberhaupt. Er muss norwegische Werte in die Welt tragen. Dazu gehört auch Compliance. Norwegen rühmt sich ja damit, so eine Art, ja, so eine Musternation zu sein. Das sind sogar die Steuererklärungen vom Nachbar problemlos einsehbar. Also alles soll da so immer ganz korrekt laufen. Und plötzlich merken wir, dass seine Ehefrau, und ich gönne ihr das vom Herzen, nach 12 Tagen eine Transplantation machen konnte. Und man fragt sich dann natürlich schon, ist es ein Promi-Vorteil oder würde das mit jedem Norweger, mit jeder Norwegerin auch so passieren. Und natürlich sagen die Norweger und natürlich sagt das Spital und natürlich sagt der Palast, nein, es gibt keinen Promi-Vorteil, aber man fragt sich ja trotzdem, warum ist es da so schnell gegangen?
Ja, da hast du total recht. Was ich aber dazu als Antwort geben kann, aber da verlasse ich mich natürlich auf die Spezialisten, die diese Antwort öffentlich gegeben haben. Es standen 8 Personen auf der Liste und sie sei da die einzige gewesen, die kompatibel war. Also vielleicht auch so ein kleines Wunder oder einfach ganz viel Glück, weil 8 Personen ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und offensichtlich war sie kompatibel. Ja, also du denkst, schwierig. Ich glaube zwar nicht, dass das norwegische Volk das akzeptiert hätte, ganz ehrlich. Wäre da rausgekommen, hätte sich jemand gemeldet und gesagt, aber hör mal, ich warte schon sehr viel länger. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen die Zurückhaltung vom Volk, ich weiß nur, weil
ich glaube schon, dass es, ich glaube nicht, dass es ein Promi-Vorteil ist, weil so blöd sind sie nicht, gerade weil sie ja so auf Transparenz, auf Good Governance, auf rechtschaffenes Regieren achten. Aber trotzdem fragt man sich, warum hat es funktioniert? War es wirklich nur Glück? Ich glaube, wir müssen dann Spezialisten glauben, aber das Königshaus ist angeschlagen, auch wegen der anderen Skandale, die du angetönt hast. Aber zu deiner Frage, ich glaube, Hakon ist spannend. Wie positioniert er sich auch in der Geopolitik? Gerade als kleines Land kann Norwegen wie die Schweiz auch gute Dienste leisten. Überlässt er das alles der Regierung, wie es man sich eigentlich gewohnt ist in Norwegen, oder mischt er da auch ein bisschen hinter den Kulissen mit? Ich glaube, die Frage bleibt spannend.
Ja, und weißt du, was ich eben auch spannend finde? Ich bin entschuldigt, und ich immer ins Hochdeutsch, okay?
Sorry, das die Deutschen, ja?
Nein, ich mach's automatisch. Ich meine, der Raphael versteht absolut perfekt Schweizerdeutsch. Das bin wirklich ich, wo irgendwie immer drin hinein. Ja, mit dem Hakon, weißt du, das finde ich noch schwierig. Er hat ja sein grosse, was er ja gezeigt hat, dadurch, dass er auch sein Stiefsohn, der Skandal, Marius Borg-Holby, den wir nicht vergessen dürfen, ist ein verurteilter 2-facher Vergewaltiger. Auch wenn es wer Berufung eingelegt hat, das ist noch nicht rechtsgültig. Er muss eine Fußfessel tragen, er durfte den Sarg mittragen, den Hakon. Und das Volk und auch die ausländischen Pressestimmen sind ja dem gegenüber sehr wohlwollend gewesen, dass sie gesagt haben, ja, der Hakon zeigt damit ganz klar Family First. Aber kann er sich da nicht ins eigene Fleisch stellen? Es müsste doch eigentlich heißen Volk First und nicht, also das Volk an erster Stelle und nicht die Familie an erster Stelle. Aber vielleicht sind es einfach noch, ist es eine andere Werteverteilung von der norwegischen Bevölkerung, dass sie sagen, Volk, Familie muss immer an erster Stelle stehen, Volk kommt dann.
Und es stellt sich natürlich politisch die Frage, welches Signal sendet man damit an mutmaßliche Opfer. Also richtig. Wie viele Menschen leiden an sexualisierter Gewalt und was muss es für ein Gefühl sein zu sehen, der Täter ist am Sarg?
Ja, trägt den König, den toten König, der ja schon fast vergöttert wurde vom Volk, weil er so ein riesen Vorbild war. Moralischer Kompass, skandalfrei, über 35 Jahre regiert. Das ist schon enorm, was denkst du?
Ja, und man ist da, glaube ich, als Familie auch zerrissen. Auf der einen Seite, jede Mutter liebt ihren Sohn, egal was er gemacht hat. Und das ist ja irgendwie auch schön. Dafür hat man ja auch eine Mama, eine liebende Mutter. Und jeder Vater oder auch Stiefvater liebt seinen Sohn. Das ist so das Schöne an der Geschichte. Mhm. Aber es geht ja nicht um eine Privatfamilie. Es geht um den König von Norwegen und auch das Symbol, dass er nach außen trägt. Ich erinnere zum Beispiel an die Hochzeit von Maxima. Da war vollkommen klar, ein Anhänger der Pinochet-Diktatur, ein Anhänger der argentinischen Militärdiktatur, der kann nicht beim offiziellen Anlass
dabei sein. Also sprich, ihre Vater. Und darum ist er auch nicht eingeladen gewesen.
Zur Privatparty danach, zum Aftershow war er dann wiederum willkommen. Ja. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten zu jonglieren. Ich glaube, da hätte es eben Protokoll eine Möglichkeit gegeben, so eine Art Abstufung zu machen, dass er nicht den Sarg trägt und trotzdem man irgendwie ein versöhnliches Signal sendet als Familie. Ich halte es für misslungen.
Ja, finde ich auch. Also es ist auch schön, ich habe gedacht, irgendwie eigentlich ist es schön, aber eben nachher habe ich gedacht, hey, aber hallo, ist ein zweifacher Vergewaltiger. Also, und er hat ja noch sehr viel Meta. Es ist so ein bisschen wie Andrew, man sieht ja auch, wie der König Charles Schwierigkeiten hat, mit dem Andrew wirklich umzugehen. Also, dann sieht man mal wieder irgendwie, wie er in eine Kapelle reinschleicht, um noch schnell ein bisschen dabei zu sein, aber doch nicht wirklich, aber nicht öffentlich und nicht auf den Fotos. Ja, ich denke, es ist ein schwieriges Thema. Aber weißt du was? Was würdest du denen final, was würdest du denen empfehlen? Wie sollen sie damit umgehen? Man weiss jetzt schon mal, es wird auch an der Beerdigung von König Harald, von seinem Stiefgroßvater am 9. September dabei sein. Was sagst du dazu?
Am Ende des Tages zählen, finde ich, nicht Symbole oder Gesten, sondern Taten. Ich erwarte von Hakon, dass das Thema sexualisierte Gewalt, was in den besten Familien vorkommt, zum Top-Thema macht. Da kann man nicht genügend tun. Mhm. Prävention, Aufklärung, Erziehung, Social Media, es ist ein Riesenthema. Man kann nicht so tun, als ob das mit einem nichts zu tun hat. Da muss er jetzt einfach Farbe bekennen und auch Kraft seines Amtes das zur Priorität machen.
Sensationell, finde ich. Hey, ich muss sagen, du solltest ein diplomatischer Berater werden. Next Steps. Weil das ist nämlich genau das. Er müsste genau das zum Top-Thema machen.
Es kommt ja wirklich in den besten Familien vor. Auch niemand kann was für seine Kinder. Das ist ja auch so, dass manche Eltern entsetzt sind, was aus ihren Kindern geworden ist oder was sie machen. Aber wie gesagt, wir sprechen nicht über eine Privatfamilie. Wir sprechen über den König von Norwegen. Er muss liefern.
Richtig. Jetzt, was mich ja, auf das freue ich mich wahnsinnig, was du uns alles zu erzählen hast, zum Haus Liechtenstein. He? Zum Fürst, wohnt da schön auf Schloss Vaduz. Ich nehme die so wahr, die mischen sich einmal zum Nationalviertel und das Volk macht, glaube ich, auch ein grosses Bauernfrühstück. Alle sind auf dem Hang, also auf der Wiese. Die Fürstenfamilie ist nahbar. Und wie Aliens, zack, bumm, verschwinden die wieder. Und ich habe ja letztes Jahr eine Geschichte gemacht zu der wunderschönen Prinzessin Marie.
Und ihrem venezolanischen Rumprinzen, eine herrliche Geschichte.
Und ich meine, die Leute sind so interessiert. Die Geschichte hat unglaublich interessiert, fasziniert, ist enorm gelesen worden. Aber wahrscheinlich, weil man so wenig weiss darüber. Erzähl mal, was ist das für eine Familie? Was macht die aus? Was haben die für Skandale? Die sind ja gegen aussen sehr skandalfrei. Bitte.
Die Liechtensteins sind so, wie die britischen Royals gerne wären. Never complain, never explain. Das Motto, was England gerne hätte, aber natürlich es nicht schafft und sich es heutzutage auch gar nicht mehr leisten kann. Die Liechtensteiner, die leben das. Und das seit Jahrzehnten. Das ist deren Erfolgsrezept. Sie sind viel reicher als alle anderen Adligen, aber alle nehmen sie für nicht so ganz voll, weil sie einfach unterm Radar schwimmen. Wenn die Leute wüssten, quasi wie reich die sind, vielleicht würden die sich viel mehr für die interessieren.
Was ist es etwa? Was schätzt man?
Ja, Milliardäre.
Ja.
Und zwar nicht die armen Milliardäre. Und Liechtenstein hat es einfach geschafft, dass es immer so unterm Radar schwimmt. Ich glaube, als Deutscher habe ich noch eine andere Perspektive aus Liechtenstein. Die Schweizer nehmen die Liechtensteiner nicht so ernst. Als Deutscher weiß ich, wie viel Geld zum Teil über Steuerhinterziehung, über Schwarzgeld nach Vaduz geflossen ist. Es gab ja diese große Affäre Ende der Nullerjahre, Zumwinkel und so weiter. Da gab es ja plötzlich riesen diplomatischen Zoff. Seitdem versucht Liechtenstein sein Image aufzubessern, hat viel gemacht. Es hat so eine Art Weißgeldstrategie gemacht, weg vom Schwarzgeld. Da läuft mittlerweile sehr vieles richtig. Aber das Fürstenhaus versucht sich aus allem rauszuhalten, wenn es wirklich, wirklich knallt, zum Beispiel im Zollstreit mit Donald Trump, dann steht der Erbprinz hin und gibt Interviews. Wenn es irgendwie eine Feel-Good-Story gibt, eine Verlobung und so weiter, dann meldet man sich auch. Aber ansonsten versuchen sie absolute Diskretion, weil damit fahren sie eigentlich ganz gut.
Wieso sind die so reich? Was ist es? Also ich weiss nur, ich habe das hier auch mal schnell ein bisschen aufdröselt, Ländereien, Kunstsammlung, ich glaube, eine von der grössten, imposantesten Kunstsammlung, Liegenschaften, was ist
und
es alles?
Und nicht zu vergessen, die Bank, also das ist eigentlich ein geniales Geschäftsmodell. Du quasi gründest salopp gesagt deinen eigenen Staat, machst dir die Gesetze, bist Staatsüberhaupt und hast eine Staatsbank und die gehört dir. Das heißt, die RGT-Bank und die Licht, also das, was der Fürst quasi hat und die fürstliche Familie, damit kann man verdammt viel Geld machen. Das finden Investoren aus aller Welt sehr, sehr spannend. Es ist eine geringe Bürokratielast in Liechtenstein, attraktives Steuersystem. Damit kann man sehr, sehr viel Geld machen und das ist das Geschäftsmodell. Und damit kann ja eigentlich auch der Fürst das Volk ein bisschen erpressen. Er kann sagen, hey, wenn es euch nicht passt, dann gehe ich, aber nehme auch den Namen mit. Dann ist Liechtenstein irgendwie ein bisschen Bohrmaschine, Hilti und ein paar andere Dienstleistungen. Aber letztlich ist es so eine Art Win-Win-Gemeinschaft zwischen dem Fürst und dem Volk. Mit dem Fürst kam das Wohlstand ins Land. Lange Zeit haben die Liechtensteiner vor allem in Wien gewohnt. In den 1930er Jahren kamen die dann zurück. Und damit fahren die beide Seiten ganz gut, Gesellschaft und Fürst, auch wenn es natürlich jetzt Diskussionen gibt. Stichwort zum Beispiel Abtreibung.
Was ist das? Was ist mit dem Stichwort?
Abtreibung ist in Liechtenstein verboten. Liechtenstein ist ein katholisches Land. Man hat es schon mal versucht zu ändern. Und damit war klar, der Fürst muss sich verhalten. Er ist ein katholisches Staatsoberhaupt. Das heißt, Abtreibung ist Sünde, ist nicht gut aus seiner Sicht. Und er hat gesagt, er wird von seinem Veto so oder so Gebrauch machen. Diese Diskussion hat vor Jahren stattgefunden und jetzt findet sie wieder statt, weil eine neue Generation sagt, das geht so nicht. Ich höre aus Schulklassen in Liechtenstein, dass gerade Schülerinnen mit dem Fürstenhaus nicht mehr so happy sind, weil sie sagen, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Man kann ja gegen Abtreibung sein, aber man kann als junge Frau vielleicht auch selber über seinen Körper bestimmen können. Wir brauchen da eine Lösung. Und der Fürst sagt wieder nein. Und ich vermute, dass sie deswegen zu einem PR-Manöver übergegangen sind und gesagt haben, wir öffnen die Thronfolge für Frauen.
Ja, das ist ja erst der August, oder?
Zum 15. August, ja.
Historisch. Es geht quasi um das erstgeborene Kind und nicht einfach nur, es muss ein Bub sein.
Und dazu eine hübsche Anekdote.
Ja, bitte.
Es gab eine Medienmitteilung. Ich war da im Dienst, 15. August, das war ein Samstag. Ich lese die und denke, krass, das ist eine richtige Revolution in diesem Patriarchat Liechtenstein. Plötzlich dürfen auch Frauen Fürstinnen werden und quasi nicht nur Fürstinnen als Anhängsel, sondern wirklich als Regentin. Und dann dachte ich, okay.
Dann wird es jetzt die Marie. Eigentlich müsste
genau,
sie werden,
die, weil
sie
ist,
aber nicht.
Die ist quasi momentan, quasi die ist die Zweitgeborene, ist im Gegensatz zu ihrem älteren Bruder schon verheiratet. Du hast diese Traumhochzeit angesprochen mit dem venezolanischen Rumprinzen. Seine Familie hat so eine Rumdynastie in Venezuela, alles eine schöne Geschichte. Und dann kam aber später eine Art zweite Medienmitteilung, wo klargestellt wird, nein, das gilt künftig erst, also für die ungeborene Generation. Das heißt, es dauert ja eigentlich noch zwei Generationen. Wir haben ja offiziell noch den Fürsten, dann den Erbprinzen und theoretisch Prinz Wenzel, also die Nummer eins. Also es dauert also noch ewig, bis eine Frau in Frage kommt. Und es zeigt auch, so ganz modern sind sie auch nicht. Die machen dann schon eher auf Despacito.
Wow. Aber du hast ja auch, jetzt nehmen wir mal, weißt, ich stelle mir einmal auch vor, Ich meine, was machen die den ganzen Tag? Sind die überhaupt dort? Also bei der Mari weiss man, sie ist Modedesignerin, sie arbeitet da. Ich nehme an, andere sind so ein bisschen family, businessmässig, ein bisschen Liegenschaften, ein bisschen Geld, ein bisschen irgendwas. Sind die überhaupt vor Ort oder ist das alibimässig? Sie kommen ein paar Mal im Jahr irgendwie zurück, zeigen sich irgendwie im Volk. Ich meine, das ist ja so ein Mini-Mini-Super-Mini-Stadt. Das ist, glaube ich, auf einer Länge von 73 Kilometern findet da irgendwie alles statt. Was machen die den ganzen Tag? Wo sind die?
Also,
sieht man die unterwegs im Pub? Sieht man die in einer Bar? Im Vaduz?
Man sieht sie unterwegs, allerdings sehr diskret und lichtenscheinend. Es ist ja fast auch wiederum sympathisch, dass sie jetzt nicht, wie jetzt der Juan Carlos, irgendwie in Afrika Elefantenjagd macht mit seiner Geliebten oder irgendwie sowas. Das ist ja alles super sympa. Das gibt's quasi nicht von Liechtensteinern. Insgesamt kann man sagen, die meisten Liechtensteiner wohnen außerhalb von Liechtenstein, also von der Dynastie. Die sind in Wien, die sind in Österreich, die sind verteilt in alle Herren Länder. Aber der Fürst muss in Liechtenstein sein, der Erbprinz muss in Liechtenstein sein. Alles andere käme nicht gut an. Aber, und das finde ich wiederum sympathisch, auch wenn es schlecht für uns Journalisten ist, sie schaffen es auch, sehr diskretes Personal quasi anzuwerben. Das heißt, du kannst es versuchen, einen Butler zu knacken, du kannst es versuchen, einen Koch zu knacken und sag jetzt,
erzähl mal,
das sind einfach noch anständige Leute, ja. Die reden nicht mit Journalisten, zumindest nicht mit mir, vielleicht hast du mehr Glück.
Nein, ich glaube, ich habe doch das alles auch schon probiert. Nein, es ist wirklich, aber vielleicht gibt es auch wenig zu erzählen, wobei du sagst, also so ganz skandalfrei ist denn das Fürstenhaus überhaupt nicht. Was weißt denn du so, was sind so die Leichen im Keller von dem Fürstentum Liechtenstein?
Wenn du sagst Leiche im Keller, dann ist es fast schon ein bisschen makaber. Es gibt ein trauriges Ereignis. Vor ein paar Jahren ist ein Prinz gestorben, plötzlich 51, unerwartet gestorben. Ich bin immer schlecht mit Namen. Ich muss kurz nachschauen. Ich habe es extra rausgesucht, aber ich will jetzt bei diesem schwierigen Thema nichts Falsches sagen. Es ist Prinz Konstantin. Er ist am 5. Dezember 23 unerwartet gestorben. Mhm. Meine Quellen sagen, es war Suizid, aber das ist in Liechtenstein ein Tabu. Mhm. Und wie gehen wir damit um als Journalisten? Auf der einen Seite gibt es den Grundsatz, bei Suiziden gar nicht oder wenn dann sehr zurückhaltend Bericht erstatten. Ja. Und das ist auch gut so.
Ja.
Umgekehrt gibt es auch vom Presserat quasi die Entscheidung, wenn es darum geht, künftige Suizide zu verhindern und wenn es darum geht, die Privatsphäre zu respektieren, aber auf Details zu verzichten, dann ist das sehr wohl möglich. Aber in Liechtenstein gibt es keine unabhängige Presse. Das ist alles um
es
die...
Es gibt das Vaterland.
Heißt es gibt Zeitung, es gibt eine Zeitung, aber die kann nicht komplett frei berichten. Das merkt man auch an der Berichterstattung über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und die internationale Klatschpresse, und da kann man eigentlich fast nur froh sein, die interessiert sich nicht so sehr für die Liechtensteiner, als dass sie das zum Thema machen. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, wenn man katholische Werte nach außen trägt und das Leben ist ja doch auch ein starker christlicher Wert, dann könnte man vom fürstlichen Haus schon erwarten, dass sie auch über so ein schwieriges Thema in der Familie spricht, um anderen Menschen zu helfen. Wie gehen wir um in schwierigen Situationen? Wie unterstützen wir die dargebotene Hand 143, wenn jemand Probleme hat?
Schön.
Machen wir was mit Jugendlichen pro Juventute 147? Also,
sie machen gar nichts.
Ich habe zu diesem Thema nichts gehört. Sie wollen zu diesem Thema auch keine Interviews geben. Da sind wir wieder bei diesem Thema never complain, never explain.
Was fasziniert dich jetzt so an dem? Also weißt, ich finde es ja so spannend, weil ich habe schon so probiert, Sachen herauszufinden. Ich und Freunde, die in Vaduz wohnen, die schwärmen natürlich von der Fürstenfamilie. Die finden die toll, sagen aber auch, weißt, die lassen uns in Ruhe und dann gibt's mal wieder eine Steuersenkung und dann sind wir wieder alle happy. Und also die haben ein gutes Leben dort.
Ja, mich fasziniert zum einen das Geschäftsmodell. Also es ist aus meiner Sicht fast einzigartig zu sagen, ich habe meine Bank, ich bin Völkerrechtssubjekt, ich kann mit quasi die Vorteile nutzen. Aber mich fasziniert auch, dass sie, glaube ich, noch eines der wenigen anständigen Royals sind, in Anführungszeichen. Sie sind im Vergleich mit den anderen dann doch skandalfrei. Ich glaube, sie haben das Herz am rechten Fleck. Sie setzen sich für all das ein, wofür Donald Trump nicht steht. Also Multilateralismus, eine gute Zusammenarbeit, Menschenrechte bis auf Abtreibung. Also solange katholische Werte quasi nicht verletzt werden, setzen sie sich stark für Menschenrechte ein. Und wie so ein kleines Land dann im Kleinen doch irgendwie was bewegen kann hinter den Kulissen und mal dies, mal das machen kann, das finde ich sehr spannend. Oder zum Beispiel auch bei der EU-Frage. Es wird in der Schweiz riesenpolemisch diskutiert und das Fürstliche Haus, aber auch die Regierung in Liechtenstein haben eine ganz andere Meinung, aus meiner Sicht viel konstruktiver, und zu sagen, hey, das ist unser größter Handelspartner, wir brauchen mit denen gute Beziehungen, also machen wir den EWR. Also ist alles so ein bisschen unaufgeregter, von daher journalistisch langweiliger, aber letztlich vielleicht auch der konstruktivere Weg.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und ich meine, er hat ja auch politische Macht. Das ist ja nicht wie bei anderen so.
Es ist die letzte Diktatur Europas, sagen wir manche Diplomaten unter vorgehaltener Hand. Wo hat man es noch, dass ein Fürst jetzt nicht nur für die Galerie da ist, sondern wirklich noch ein Veto hat? Das macht er.
So hat das schon mal eingesetzt?
Ja, bei der Abtreibung.
Aber sonst.
Weil rein technisch gesehen hat das Volk dann sogar Nein gesagt. Manche sagen, hätte der Fürst gesagt, ich stelle es wirklich offen, dann hätte der Fürst vielleicht ja gesagt. Er ist klug genug, das eigentlich fast nie einzusetzen. Zum Beispiel bei der Ehe für alle ist er relativ entspannt, der Fürst. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber bei der Abtreibungsfrage hat er es jetzt wieder angekündigt. Und das kann man jetzt ganz schlimm finden. Andererseits finde ich es auch spannend, in einer Welt, wo irgendwie alles beliebig wird, noch ein Staatsoberhaupt sagt, es gibt Werte, für die stehe ich ein, für die kämpfe ich, mir ist nicht alles wurscht, finde ich, hat auch irgendwie was Interessantes.
Aber gell, das Volk könnte ja quasi die Monarchie abwählen, da hätte er, glaube ich, kein Vetorecht. Sehe ich das richtig? Oder wie sieht das aus, wenn das Volk plötzlich sagt, machen wir durch eine Abstimmung, wir wollen keine Monarchie mehr. Also gut, das ist jetzt auch nicht zur Debatte, nur weil du hast gesagt, es gibt immer mehr Junge, auch eben Frauen, Betroffene, die sagen jetzt auch im Hinblick auf die das Abtreibungsverbot, die sagen, für was brauchen wir eigentlich noch Monarchie, wenn es derart nicht zeitgemäß mit uns weiterwächst.
Genau, aber da ist dann quasi das Volk auch wiederum erpressbar, wenn der Fürst sagt, dann gehe ich halt und nehme den Reichtum mit. Wie viel hat dann das Volk davon? Und am Ende des Tages glaube ich eher, dass man sich darauf einigt, hey, es ist auch eigentlich Win-Win. Wir haben super Ausgangsbedingungen und mit ein paar Sachen müssen wir uns dann arrangieren.
Es gibt ja noch ein anderes katholisches Fürstentum, auch ein kleines. Das ist aber total anders in der Presse, das ist nämlich Monaco. Und auch sehr katholisch, wir mögen uns erinnern, die Bilder, wo der Papst bei ihnen war im letzten Jahr. Charlene und ihre Tochter Gabriella ganz in weiß gekleidet, sonst tragen ja Frauen schwarz. Aber sie hat das dürfen in weiß. Was ist dein Bezug zu Monaco? Jetzt auch so im Vergleich zu katholisches Fürstentum. Mhm.
Also Monaco ist, glaube ich, so der Albtraum für Liechtenstein. Liechtenstein will nicht so wie Monaco werden. Kleines Land, auch sehr viel Geld, auch ganz Steuerparadies und so weiter und so fort. Aber der internationalen Klatschpresse ausgesetzt. Ich glaube, die Monegassen haben ein bisschen Pech, dass sie einfach Französisch sprechen, damit auch sehr nah dran sind an der High Society von Saint-Tropez und plötzlich Paris Match und alle drauf schauen. Wir haben das quasi von Ausgangsbedingungen ein ähnliches Verhältnis, aber dann plötzlich komplett anders. Katholische Werte, ja. Was der Fürst so genau macht, wissen wir beide nicht. Da gibt's ja immer wieder Gerüchte, dass er nicht so treu, nicht so katholisch sein soll. Seine Frau musste für ihn katholisch werden. Sie kommt aus Zimbabwe, Südafrika. Es ist ein Thema. Sie soll ja auch ab und zu in der Schweiz sein. Gerüchten zufolge für ihre psychischen Probleme, aber auch ab und zu dann, um sich von Akris einkleiden zu lassen. Sie trägt ja gerne Akris von den Grimlas in der Ostschweiz. Was genau letztlich passiert, wissen wir nicht. Die Klatschpresse freut sich über...
Magst du die beide? Magst du sie? Ist es so etwas, wo du sagst, auch das eigentlich ein spannendes Modell, oder? Quasi von Seeräuber. Oder ehemalig, sagt ja, heisst ja immer, es stammt ja von Seeräuber ab. Also, das ganze, die ganze Fürstenfamilie. Ja, und dann doch der Pomp, der Prunk.
Ich mag
sie
nicht.
Was sie auch gern zeigen.
Ich mag sie nicht, weil ich finde, sie hätten so ein symbolisches Kapital, dass sie doch irgendwie für das Gute in der Welt irgendwie sichtbar machen könnten, aber letztlich...
Aber sie spendet für den Ozean. Erhalt für Ozeane. Ist jetzt gerade letztlich, hat er das groß verkündet.
Das ist wunderschön, aber ich finde, sie könnten mehr machen.
Ja.
Also sie haben absolut, doch so ein Kapital. Mhm. Was kannst du denn machen? Und da landen wir jetzt mal wieder bei Diana in deinem Podcast. Sie war politisch schwach und war trotzdem die Königin der Herzen, weil sie es geschafft hat.
Aber sie ist über meine Felder gelaufen. Ich meine,
ja, und sie hat sich für HIV-Positive eingesetzt. Sie hat quasi sich für die eingesetzt, und für die sich viele Leute nicht interessiert haben in der Zeit. Sie hat, das ist für mich gelebtes Christentum.
Ja. Und sie hat kranke Menschen umarmt, oder? Weil ich gesagt habe, oh mein Gott, du bist ja alles ansteckbar. Sie hat sich, she couldn't care less jetzt einfach gemacht.
Genau, und dafür sind sich dann, glaube ich, auch manche katholische Blaublüter zu schade. Und da, finde ich, könnten die viel mehr machen. Weniger reden über irgendwelche Traditionen und mehr handeln.
Wer ist jetzt so, wer sind deine Lieblingsroyals? Wer ist so jetzt, abgesehen von Monaco, ist eine Person oder ein Haus sogar, wo du sagst, könnte ich verzichten drauf?
Also ich finde grundsätzlich den katholischen Hochadel sehr spannend. Ich finde Doña Sofia, also die alte Königin in Spanien, was die alles ertragen hat, mit einer Würde, ohne sich auf irgendwas herabzulassen.
Findest du, das ist würdevoll? Immer nur schwiegen, immer nur ertragen, immer nur lächeln. Neben dem super Grüssel, wo irgendwie die ganze Welt weiss, dass ganz vieles nicht so wahnsinnig koscher ist, was er macht oder gemacht hat. Nein, mit Elefantenjagd, er hat noch posieren mit dem toten Elefant und seiner Geliebten.
Ich weiß, was du meinst, aber letztlich ist sie doch in einem Korsett. Was hätte sie machen können? Eine öffentliche Schlammschlacht. Hätten wir Journalisten uns natürlich gefreut, aber was hat sie davon?
Von sie können gehen.
Zu welchem
hat's
Preis?
Schon gegeben?
Zu welchem Preis?
Keine Ahnung. Für den Preis der Freiheit.
Als Feministin taugt sie sicher nicht.
Nein, definitiv nicht.
Aber ich finde, sie hat zumindest noch so eine Aura der Vergangenheit, die es nicht mehr gibt und lebt es. Vielleicht ist würdevoll das falsche Wort, aber es beeindruckt mich irgendwie.
Mhm. Ja, aber es ist vielleicht auch so ein, wie soll ich sagen, so ein zelebriertes Opfertum. Aber du hast natürlich recht, auf der anderen Seite ist es auch, egal welcher Sturm, ich stand gerade an, nicht einmal meine Frisur wird verwindet, sondern wie ein Fels in der Brandung. Ja, eigentlich doch auch ein bisschen der Fels in der Brandung, oder?
Ja, und sie steht einfach noch für eine Zeit, wo gute Erziehung sehr wichtig war. Sie kommt ja aus Griechenland, war in Salem, also am Bodensee, auf dem Internat, hat Deutsch gelernt. Das ist, ich weiß nicht, ob das die Royals heute noch so machen. Die gehen noch alle auf englische Internate, sprechen dann noch Englisch. Irgendwie verkörpert die etwas, was ich spannend finde. Ob Royals aber so als Vorbild insgesamt taugen, würde ich sagen, nein, da gibt es spannendere Figuren.
Mhm. Und was ist so mit, wenn man jetzt so die viel thematisierte nimmt, jetzt auch wieder aktuell Meghan Harry zurück in Großbritannien, Kate William, Charles. Wie sehr brennst du für die Themen? Ich meine, das sind natürlich absolut tiefste zwischenmenschliche Tragödien.
Nee, langsam, langsam. Langsam, aber wir dürfen nicht vergessen, am Ende sind sie Teil des politischen Systems. Ich weiß, manche Politikjournalisten rümpfen dann die Nase, aber auf dem Papier, aber auch von der Repräsentation her, geht es letztlich um ein Staatsoberhaupt. Ich war Anfang des Jahres, beziehungsweise war gar nicht mehr Anfang des Jahres, in Jamaika, war auf so einer Edelweiß-Pressereise, wunderschöne Strände, perfektes Wetter, wirklich Beauty-Moments. Aber wenn man dann mit den Leuten redet, was die beschäftigt, da merkt man, also die Monarchie ist da sehr, sehr verhasst. Mhm. Die wollen sich lossagen, die wollen mit diesem Chaos nichts mehr zu tun haben. Da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es auch um Unabhängigkeit, weg von diesem Kolonialismus. Mhm. Wenn ein Jamaikaner am Ende des
Gut, ich muss vielleicht noch schnell erklären, gehört immer noch zum Commonwealth. Also ist immer noch, ihr Oberhaupt ist der König Charles III.
Und wenn sie einen Rechtsstreit haben, die letzte Rechtsprechung findet in London statt und viele Jamaikaner empfinden es als demütigend, dass sie dann mit ihrem Anwalt zur Not nach London fliegen müssen, um ein Problem in Jamaika zu lösen. Mhm. Und da kann man ja schon auch gerade quasi als Neo-Schweizer in Anführungszeichen, der ich bin, sagen, Gott, no. Also das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Von daher.
Aber wieso sind sie nicht schon austreten? Ich meine, Barbados hat das auch gemacht. Sie könnten auch. Geht's um Geld? Um was geht's? Wieso?
Ich glaube, manchmal ticken die Uhren nicht nur in der Schweiz langsam, sondern auch in anderen Ländern. Mhm. Es gibt einen politischen Prozess, der das diskutiert. Mir sagen die Leute in Jamaika, wir werden das auf jeden Fall abschaffen und die Monarchieanhänger sind so gering, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden, aber es braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Wer findest du am spannendsten? Vielleicht sind es eben auch Leute, wo weniger im Fokus sind. Und das heißt, es gibt so viele spannendere Ansätze, wie Kate William, Meghan Harry.
Die auf der Klatschpresse, glaube ich, gefragt sind, die finde ich am Ende des Tages gar nicht so spannend. Ich muss jetzt wirklich überlegen, wer was Gutes tut, wer skandalfrei ist. Mir fällt da so schnell, ehrlich gesagt, niemand ein. Ich habe natürlich so Sympathien, zum Beispiel die Silja von Schweden.
Ist ein bisschen ähnlich wie Sophia von Spanien,
ja,
ganz ehrlich.
Ja, aber ich...
Wilde Männer, schwiegende Frauen.
Aber letztlich vertreten sie doch auch eine Frauengeneration. Ich meine, in wie vielen Schweizer Haushalten war das genauso?
Ja.
Männer konnten sich alles.
Von unseren Eltern, oder?
Männer konnten sich alles erlauben und Frauen haben geschaut, dass die Familie es gut hat und man irgendwie dann doch noch an Weihnachten ein bisschen heile Welt hat. Ich habe für solche Leute Sympathien für die junge Generation, ehrlich gesagt, nicht so. Die müssen jetzt einfach, ich finde, die müssen liefern.
Richtig. Ihr Lieben. Raphael, ich danke dir vielmal. Und weißt du, was mir bleiben dran? Die sollen liefern. Und dann reden wir wieder drüber, wenn jemand geliefert hat. Und es wird dann spannend, wieder mit dir über das zu reden. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mal dabei. Ich danke vielmals, sehr spannend gewesen. Gibt's noch final etwas, was du möchtest sagen? So zu Royals?
Adel verpflichtet, sie müssen liefern.
Perfekt. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.